Börse aufs Ohr. Herzlich willkommen zum neuen, dem siebten GetTex-Podcast Börse aufs Ohr. Der Podcast, der nicht nur dein Depot zum Glänzen bringen wird. Und das Ganze heute am Donnerstag, den 3.4., dem Welttag der Wassertiere, der Aktionstag zum Schutz der aquatischen Fauna, wer kennt die nicht, und zum bundesweiten Girls and Boys Day. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich gebe euch heute einen spannenden Überblick zu den Themen aus der Finanz- und Börsenwelt. Und das mache ich heute zusammen mit meinem Gast, die im Allgäu Banking und Finance studierte, an der École Supérieure de Commerce in Saint-Étienne ihre Wissen erweiterte, oh la la, bei der Advance Bank ins Produktmanagement einstieg. Eigentlich wollte ich meinen Gast auf Französisch begrüßen, Mesdames, Messieurs, je vous présente, die aber dann doch 2001 abbog und seitdem bei der UniCredit strukturierte Produkte vertreibt. Jetzt also auf Italienisch, sono molto felice di avere Birgit Steinberger nel Podcast oggi. Birgit, schön, dass du dabei bist.
Hallo Lars. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich heute dabei sein darf.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetTex Exchange. Der Episode 7 gebe ich heute den Titel Darf's ein bisschen mehr sein? Zum einen testet der DAX seine Range seit Jahresbeginn am liebsten nach oben. GetTex hat neue Rekordquartalszahlen abgeliefert und zum anderen sprechen wir heute über Coupons, im Speziellen über die kunterbunte Welt der Aktienanleihen. Was erwartet euch heute denn hier? Denn es soll sich ja wie immer lohnen, dass ihr eure Zeit mit uns verbringt. Ihr bekommt wie immer ein kurzes Marktupdate. Die neuen GetTex Riskindizes nehme ich unter die Lupe. Das Chartupdate in der Rubrik Mal nach Zahlen. Wir haben wieder Beauty-Tipps für euch. Und inside GetTex verrate ich euch nicht zu knapp, was sich bei uns sonst noch so alles tut. Und das Beste zum Schluss, die Rubrik Wünscht dir was? Und zu Beginn noch den Hinweis auf das Ende des Podcasts. Hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn wirklich nicht sprechen. Birgit, schön, dass du heute bei mir im Podcast bist. Die Frage zu Beginn, ist es dein erstes Mal?
Ja, tatsächlich. Also ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut und es ist mein erster Podcast heute mit dir.
Schön, das freut mich sehr. Sag, dann fangen wir doch ganz vorne an. Wo bist du eigentlich aufgewachsen? Du hast ja im Allgäu studiert. Kommst du auch daher?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren und auch aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen und habe dort mein Abitur gemacht und danach hat es mich dann ins Allgäu verschlagen.
Und warum Kempten?
Ja, das hat mit der Wahl meines Studiengangs zu tun und auch mit der Art der Hochschule, die ich mir ausgesucht habe. Also mir war während der Schulzeit eigentlich schon klar, dass ich jetzt so ein 5 Jahre Uni-Studium nicht mehr machen möchte, dass ich das so ein bisschen mit Praxis verbinden möchte und wollte deshalb unbedingt an der Fachhochschule studieren. Und während der Schulzeit habe ich auch gemerkt, durch unterschiedliche Praktikas, dass ich gerne was mit Reisen machen möchte und wollte eigentlich Tourismus studieren. Und diese Kombination Tourismus und Fachhochschule hat mich dann an die FH nach Kempten verschlagen.
Ja, super. Und das Reisen war dann quasi deine zweite Station, dass es sich nach Saint-Étienne verschlagen hat.
Das ist richtig, genau. Ich war schon in der Schule bei einem Schüleraustausch in Frankreich und die Sprache hat mir immer total gut gefallen. Und die Hochschule hatte einfach eine Partnerschaft mit der École Supérieure de Commerce in Saint-Étienne. Und dann habe ich gedacht, da verbringe ich doch dort mal ein Studiensemester. Und genau, das war sehr bereichernd, die Kultur kennenzulernen, die Sprache auf alle Fälle nochmal ganz anders kennenzulernen, wenn man wirklich auch Prüfungen auf Französisch schreibt und dort einfach den ganzen Tag mit französischsprachigen Menschen unterwegs ist. Ja.
Und an alle Zuhörer da draußen, ich habe noch ein Ass im Ärmel, nämlich den Christian Schlegel, der uns nachher wieder zur Verfügung steht. Jetzt habe ich schon ein bisschen gespoilert. Christian, du darfst jetzt gerne ein paar französische Worte an Birgit und unsere Zuhörer richten.
Birgit, ma chère Lars, je suis très content d'être ici. En tant que je sache, je vais parler en français aujourd'hui, ça veut dire Lars que tu es complètement oublié. Mais Birgit le comprend tout et pour ça, je suis, comme je dis, je suis très content d'ici.
Merci beaucoup, Christian. Also ab morgen steigt unsere Reichweite auch in der französischsprachigen Schweiz und in Frankreich ins Unermessliche. Also danke für die Reichweitenvergrößerung, Christian. Zurück zu dir. Zurück zu dir, Birgit. Du hast dann mit einem Praktikum bei der Advanced Bank weitergemacht. Ich muss sie erst mal googeln, aber das ist ja schon ein Klassiker aus den späten 90ern.
Ja, genau. Jetzt kannst du tatsächlich auf mein Alter schließen, aber es ist schon eine ganze Weile her. Ja, ich bin dann tatsächlich aus dem Auslandssemester Frankreich zurückgekommen und habe in einer Finanzierungsabteilung eines großen Konzerns Praktikum gemacht und habe dann gemerkt, nee, eigentlich muss ich echt nochmal ein Praktikum in der Bank machen und eigentlich möchte ich auch nochmal irgendwo hingehen und reisen, wo ich die englische Sprache vertiefen kann und habe dann ein Urlaubssemester genommen und bin dann 3 Monate in Kanada unterwegs gewesen und habe dann ein halbes Jahr im Produktmanagement, eben damals der Advanced Bank, im Fonds Produktmanagement nochmal ein Praktikum gemacht. Also die Jüngeren da draußen, die Advanced Bank war damals tatsächlich die Direktbank der Dresdner Bank. Und das war eigentlich so mein Start. Da habe ich mich total wohl gefühlt. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Das waren eigentlich so meine ersten tieferen Berührungspunkte auch mit den Wertpapieren und habe gemerkt, da bin ich eigentlich zu Hause.
Nachdem dann die Advanced Bank 2003, glaube ich, ein jähes Ende fand und irgendwie eingestampft wurde innerhalb des Allianz Dresdner Konzerns, meines Wissens, hast du nochmal eine Station im Investor Relations gemacht und bist dann aber schon zur DAB Bank gegangen. Das heißt, du bist eigentlich konstant in der Blase geblieben.
Ja, das ist richtig, das ist richtig. Also der Ausflug ins Investor Relations, da habe ich dann auch relativ schnell gemerkt, dass ist tatsächlich nicht so meins und hatte damals das Glück, dass die DAB Bank einen Produktmanager gesucht hat für strukturierte Produkte und Börsenneuemissionen. Dann habe ich da angefangen und das hat einfach mega Spaß gemacht. Die strukturierten Produkte sind mir damals ans Herz gewachsen und seitdem habe ich sie eigentlich auch nicht mehr verlassen.
Schön. Und dann 2005 von der DAB zur damaligen HVB UniCredit, also lauter große Namen in deinem Lebenslauf, aber auch dort im Produktmanagement geblieben.
Genau. Richtig. Also ich hatte natürlich als Produktmanagerin bei der DAB, hatte ich sozusagen zu der Hypovereinsbank damals Kontakte eben hier in das Produktmanagement der strukturierten Produkte und auch in das Equity Capital Markets Geschäft, die Neuemissionen gemacht haben. Und ja, dann wollte ich eben irgendwann vom, sage ich mal, Kunden zum Hersteller. Und das hat dann super gut geklappt und seitdem bin ich hier.
Sehr schön. Wie können sich denn unsere Zuhörer, wie kann ich mir denn deinen täglichen Job vorstellen?
Ja, der ist sehr, sehr abwechslungsreich. Also ich bin bei uns für unterschiedliche Dinge mit zuständig, unter anderem für den Vertrieb an externe Vertriebspartner. Heißt, Kunden sind andere Vermögensverwalter, andere Banken. Zusätzlich betreue ich noch die Presse und bin auch für die Produktpalette und wie schaut die im Bereich der Anlageprodukte aus, mit zuständig.
Sehr gut. Klingt in der Tat abwechslungsreich.
Ja, ist es tatsächlich auch. Ich glaube, sonst wäre ich nicht. Ich bin ja jetzt mittlerweile seit 24 Jahren in dem Geschäft mit dabei und es ist jeden Tag spannend und ja, gab noch keinen Grund, was anderes zu machen.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für deine spannenden Einblicke bisher. Wir hören dich gleich nochmal wieder.
Plötzlich Börse, ein Marktupdate.
Was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so alles getan? Zeit für einen Rückblick zum Monatsanfang März. Die Märkte haben natürlich auch ein bisschen geholfen, aber dank eurer Trades hatten wir auf GetEx nicht nur das beste Zertifikatequartal ever, plus 17% bei Umsatz und plus 32% bei den Trades im Vergleich zum letzten Quartal, was bis dato schon das Beste war. Also nochmal ein ganz herzliches Dank an euch Trader da draußen. Irgendwie sage ich das jede Folge, aber es ist einfach schön. Bei den Aktientrades auf GetEx haben die europäischen Werte wieder etwas aufgeholt und wir sehen im Vergleich zum ersten Quartal 2024/25 jetzt jeweils 58% der Trades in US-Aktien versus 42% in EU-Werten. Das sah letzten Monat noch ganz eindeutiger aus mit 64% US-Quote. Also ihr habt da deutlich mehr Europatitel gehandelt. Auf Monatsbasis habt ihr für plus 34% in ETFs, plus 19% in Aktien und plus 21% in den Zertifikate-Trades gesorgt. Einfach nur crazy. Danke, danke, danke. Besonders beliebt bei den Zertifikate-Strukturen waren, wie soll's anders sein, Open-End Turbos, plus 23% mit knapp 700.000 Trades, Faktoren plus 20 und Mini-Futures ebenfalls plus 20%. Zu den Top-Basiswerten haben Rheinmetall gezählt, plus 77% im Vergleich zum Februar. Tesla plus 76%, obwohl niemand mehr deren Autos kauft. Aber wurscht, das ist ein super Underlying, Vola ist drin. Nvidia plus 1%. Der DAX, der scheue DAX, plus 31% bei den meistgehandelten Basiswerten. Und Silber ist nach dem Move der letzten Tage rückläufig mit -36%. Was hat sich im Markt getan? Der DAX im März -4%, der VDAX leicht im Plus bei 22, hat sich mittlerweile um die 2022 eingependelt, nachdem er Mitte des Monats noch bei 25, 26 gehandelt hat. Aber Good News, die Inflation ist den zweiten Monat in Folge rückläufig. Mittlerweile im März 2,2%, nachdem sie im Februar noch 2,4% war. Und der MDAX hat 6% im März abgegeben. Zeitweise lag die Year-to-Date-Performance zwischen MDAX und S&P 500 bei mehr als 20%. Aktuell sind es 18%. Und das führt jetzt dazu, dass der MDAX sogar teurer bewertet ist als der S&P 500. Das ist wirklich krass, gell? Bei den US-Märkten, der S&P -4% im März. Der Nasdaq ebenfalls -4%. Hier scheint es neuen Optimismus zu geben. Die Absicherungen auf den Nasdaq fallen auf ein 3-Jahres-Tief. Es sind zum ersten Mal wieder mehr Calls als Puts im Umlauf. Der Nasdaq hat nach seinem Allzeithoch aus dem Februar und dem anschließenden März-Tief nochmal deutlich verloren. Einen nachhaltigen Schrecken hat das aber offensichtlich kaum jemand eingejagt. Im Gegenteil, seitdem wächst die Positionierung für steigende Kurse. Denn seit dem Märzverfall ist das Volumen der ausstehenden Put-Option auf dem niedrigsten Wert seit dem Januar 22 gefallen. Aktuell liegt das Put-Open-Interest sogar unter dem Call-Open-Interest. Das ist eine äußerst, äußerst seltene Situation. Auf der anderen Seite, das US-Verbrauchervertrauen ist auf dem niedrigsten Stand seit 4 Jahren gesunken. Höhere Preise und natürlich der eskalierende Zollkrieg in Amerika, aus Amerika, schüren die Sorgen der Amerikaner über die Zukunft. Jetzt hat sich Präsident Trump den Autosektor vorgenommen und trifft damit natürlich nicht nur Europa. Die Autopreise sind für viele Amerikaner bereits unerschwinglich geworden. Und wenn Amerika jetzt seine jüngsten Zolldrohungen vermutlich diese Woche wahrmacht, wird die Suche nach einem günstigen Auto noch schwieriger werden. Denn die vom Präsidenten angedrohten Zölle auf die Automobilimporte, die nach seinen Angaben, wie gesagt, diese Woche in Kraft treten werden, würden wahrscheinlich die Kosten der gesamten Branche in die Höhe gehen und die Preise um mehrere tausend Dollar pro Auto erhöhen. Die Auswirkungen könnten im unteren Marktsegment besonders ausgeprägt sein, denn viele preisgünstige Modelle, selbst der amerikanischen Hersteller, werden mittlerweile außerhalb Amerikas gebaut. Also es bleibt weiterhin spannend. Viele Amerikaner, viele Autokäufer sind mittlerweile und Autohersteller sind mittlerweile in einer Zwickmühle. Jetzt müssen wir nur noch schauen, ob das Ganze wirklich dauerhaft ist. Denn der Präsident hat ja in der Vergangenheit schon immer für Überraschungen gesorgt.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
So, nachdem ich euch die GetEx Risikoindikatoren vorgestellt habe, wie immer ein Blick auf die kurze Entwicklung der langfristigen Indikatoren. Der GetEx Risiko Sentiment mit Europa-Fokus im März, Ende März bei +0,18. Leicht positiv, eine gute Stimmung, eine solide Stimmung eurer Trades ist erkennbar. Der GetEx-Risikoindikator mit US-Fokus ist eher um die Nulllinie aktuell. Wir kommen von einem etwas bullischeren Szenario, also hier würde ich raten, weiter abzuwarten. Ebenfalls der Fear and Greed-Index bei 22, also deutlich im Angstbereich und ist auch weiter auf dem Rückzug. Bei der Analyse der Märzzahlen unserer beiden Indikatoren fällt mir besonders auf, dass der Europa-Index mit einer sehr geringen Korrelation weiter ein vorsichtiges und fast nervöses Anlegerverhalten widerspiegelt. Auf der US-Seite deutlich, deutlich zyklischer. Die Trades waren zyklischer. Es ist eindeutiger als im Vergleich der Vormonate positioniert worden. Und der US-Indikator wurde ab Mitte März wurden die Short-Positionen wieder aufgelöst und man ist auch dort verhalten lang. Also das als Spiegel eurer Trades in unseren Risikoindikatoren.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Benchmark Mal nach Zahlen habe ich mir heute nicht nur einen der Chart-Experten geholt, sondern auch einen leidenschaftlichen Trader und Börsenhändler und Market-Maker und vor allen Dingen einen Mann der klaren und deutlichen Worte, was hier im Podcast natürlich hilft. Herzlich willkommen, Christian Schlegel.
Bonjour.
Ja, bonjour. Schön, dass du wieder heute dabei bist und uns mit Rat und Tat zur Seite stehst.
Sehr gerne, sehr gerne. Es hat das letzte Mal viel Spaß gemacht. Das ist für mich eine komplett neue Erfahrung, etwas zu erklären, was der geneigte Zuhörer nicht sieht. Das habe ich also nie gemacht, aber nach der Resonanz, die ich erfahren habe aufgrund des letzten Podcasts, war das anscheinend nicht so verkehrt und ich werde es heute genauso weitermachen.
Es war nicht dein letztes Mal. DAX, mein Lieber, lass uns doch mal über das scheue Tier sprechen. Du hast ja in der letzten Episode unseres Podcasts Mitte März gesagt, dass du auf dem damaligen Niveau auf gar keinen Fall long gehen wirst. Und siehe da, schwupps, jetzt sind wir 1000 Punkte tiefer. Hast also richtig gelegen.
Aber wir sind sogar mehr als 1000 Punkte tiefer. Lass mich das, da ich ja sowohl den DAX auch mit dem Nasdaq vergleiche, vielleicht drei grobe Zahlen geben, die ich im direkten Vergleich machen kann. Ich bezog mich das letzte Mal, und das tue ich auch heute wieder, auf dem 5.8. letzten Jahres, das war der Tag der Carry Trades, sodass der geneigte Zuhörer sich das vor seinem geistigen Auge vorstellen kann. Der DAX ist in der Zeit 38% gestiegen und der Nasdaq nur 27. Vom 1.1. dieses Jahres bis zum All-Time-High, das war im DAX beim 6.3., sind wir um 18% gestiegen und der Nasdaq nur 7%. Und in diesem Jahr, bis jetzt, also sind wir beim DAX noch immer 12% plus, aber die Nasdaq ist bei 9% minus. So, jetzt haben wir, als wir das letzte Mal gesprochen haben, lagen wir so ziemlich genau bei 23.480 und haben per Montag sogar mal die 22.000 unterboten im DAX. Das sind 1.500 Punkte, aber das sind lediglich mal 6%. Das ist nichts anderes als ein Sturm im Wasserglas. Also das ist keine Korrektur, keine Reaktion. Das ist ein Imbissholen, ein Atemholen. Nichts anderes ist das. Auf Tagessicht, jetzt kurzfristig, nachdem wir am Dienstag auch wieder gestiegen sind auf 22.500, sehe ich sogar, dass der DAX kurzfristig aufgrund der technischen Analyse sogar noch ein bisschen Platz hat bis zur 20-Tage-Linie. Und die liegt bei rund 22.800. Bis dahin können wir durchaus steigen. Es ist erstaunlich, wie er gestern, oder vielmehr am Montag, die 22.000 verteidigt hat. Allerdings ist eins passiert in der letzten Woche, dass wir diese Indikatoren, gibt's auf 10 Minuten Sicht, halbe Stunde, Stunde, Tag, Woche, Monat. Auf Wochensicht bekomme ich überall Verkaufssignale, sodass ich A, nicht davon ausgehe, dass wir nochmal das All-Time-High sehen, also da lehne ich mich aus dem Fenster, und B, auf Sicht von 4 bis 8 Wochen damit rechne, dass wir deutlicher fallen, durchaus in den Bereich 20.500. Das ist für mich eine sogenannte Make-or-Break-Line. Und ich möchte eins sagen, weil der Nasdaq und insgesamt die amerikanischen Märkte haben ein sogenanntes Fibonacci Retracement gemacht. Das heißt, sie sind von der Bewegung vom 5.8. letzten Jahres bis zum All-Time-High, was sie hatten, haben die 61,8% nachgegeben. Das bezieht sich auf den DAX, auf den Nasdaq, auf die Dow, auf Standard Poor's 500. Würde der DAX das nachvollziehen, läge er bei 19.500. Ich sehe momentan keine nennenswerte Chance für den DAX, deutlicher zu steigen. Ich denke eher seitwärts, leicht korrektiv, 20.500 wäre also kurzfristig mein Ziel. Als wir das letzte Mal sprachen, Lars, ich spreche immer über diesen Spread zwischen DAX, wie viel liegt der DAX über oder unter dem Nasdaq. Da lag der DAX bis zu 3.900 Punkte über dem Nasdaq und ging dann innerhalb von Tagen runter auf nur noch 2.650 Punkte. Heute hier und jetzt, irgendwann steht er so bei 3.200, kommt also wieder ein bisschen hoch. Aber den Nasdaq hat erheblich doch Boden gut gemacht. Ich denke, dass wir diesen, ich möchte nicht sagen Aktienhype, aber auch die Mittelzuflüsse, die aus Amerika kommen, momentan eher reduziert werden, weil der DAX doch zu viel gestiegen ist. Und manche Werte sind sehr, sehr hoch und sehr, sehr hoch bewertet. Also ich bin auf Sicht von einer Woche durchaus noch positiv, auf Sicht von 2 Monaten eher negativ.
Das heißt auch, je nachdem, wie jetzt die Zolldiskussion diese Woche ausgehen wird und wie nachhaltig und langfristig sie sein wird, by the bad news siehst du eher nicht.
Also ich möchte mal so sagen, die Amerikaner haben aufgrund der Demokratie einen Menschen gewählt, der die Regierungsarbeit als Gutsherrenarbeit ansieht. Somit formulieren, wir gehen abends ins Bett und wir wissen nicht, was morgens passiert. Unsicherheit ist mit Sicherheit immer, egal auf welcher Börse dieser Welt, das Schlimmste, was es gibt. Und was die Regierung Trump da momentan macht, ist gefährlich. Ich meine zu beobachten, dass sie sich mehr und mehr in die Isolation führt. Ich nehme das Beispiel Amerika und Kanada. Und das ist nicht gut für Amerika. Du hast es gerade eben erwähnt mit den Autos, dass also auch die kleinen Autos richtig viel Geld kosten. Es ist Trump egal. Und jetzt überlegt er schon eine dritte Amtszeit. Was ein Horror. Hoffentlich erlebe ich das nicht mehr. Aber nein, es ist ganz, ganz schlimm. Und die Unsicherheiten sind groß. Und Unsicherheiten sind immer Gift für Börsen. Immer.
Wie erklärst du dir die Unsicherheit bei dem dennoch relativ moderaten Wohlerniveau?
Jetzt sprichst du vom DAX. Da sind wir irgendwo bei 21%, 22%.
Richtig.
Sagen wir mal so, ich durch das, was ich im letzten Mal auch schon gesagt habe, seit Dezember bis jetzt hier tief in den März rein, gingen wahnsinnige Gelder rüber von Amerika nach Europa. Die amerikanischen Anleger, oder andersrum, die amerikanischen Wähler von Trump sehen auf einmal, dass ihre Pfründe, sprich irgendwelche Sparpläne, auf einmal richtig was auf die Nüsse bekommen. Da reden wir von Nvidia, da reden wir von Tesla und. Und es ist auch für Amerikaner, ist ihr Präsident nicht mehr berechenbar. Ob jetzt der, sagen wir mal, vereinzelte Amerikaner das Geld umgeschichtet hat von Amerika nach Europa, das weiß ich nicht, aber die großen Fonds definitiv. Und es waren große, große Summen. Ich habe es leider nicht rausbekommen, wie weit die in der letzten Woche waren. Aber da der DAX so stark gestiegen ist, glaube ich, dass da auch jetzt nicht mehr so viel mehr kommen wird. Da werden andere Indizes gesucht. Ich bleibe da nach wie vor bei sowas wie Indien. Aber die Angst, die Unsicherheit dessen, was der Trump da auf Teufel komm raus, nach gut seiner Art umsetzen will, ist gewaltig. Auch bei seinen Wählern, die ja jetzt zum Teil auch entlassen werden. Muss man ganz klar so sagen. Tut mir leid.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung zu den beiden Indizes, Christian. Ich habe mir noch einen anderen Wert eines anderen Sektors rausgesucht, der aktuell in der Öffentlichkeit oder im großen Interesse der Öffentlichkeit steht. Denn spätestens nach der Schließung des Londoner Flughafens Heathrow letzte Woche hat man deutlich gesehen, wie marode teilweise die Infrastruktur ist, auf der wir unser Wachstum, auf der die Wirtschaft das Wachstum in den letzten Jahren aufgebaut hat. Ja, und der Hintergrund eines verkohlten Transformators lässt ja doch auf die Alterung der Stromnetze in den westlichen Ländern schließen. So in Amerika beispielsweise hat es im vergangenen Jahr einen veröffentlichten Regierungsbericht gegeben, dass mehr als 70% der Netzausrüstung älter als 25 Jahre ist. So, jetzt war es ja in der Vergangenheit so, dass die Nachfrage nach Strom eher stagniert bzw. rückläufig ist, was natürlich immer dann die Industrie veranlasst hat, Investitionen oder auch Regierungen Investitionen hinauszuzögern. So, jetzt kommt aber frischer Wind rein, nicht nur durch so einen Powerdown, sondern auch durch die steigende Stromnachfrage, durch Elektroautos, durch Wärmepumpen und vor allen Dingen durch den massiven Ausbau von Rechenzentren, die für die künstliche Intelligenz gefördert gebraucht werden. So, hinzu kommen noch extreme Wettereinflüsse. Also kurzum, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mir mal die RWE ausgeschaut. Ja, als einen der größeren deutschen Grundversorger. Was hältst denn du von der Aktie?
Also Versorger, sprich RWE und Weber, Entschuldigung, E.ON.
Man sieht, wie lange du an der Börse bist.
Ja, bei mir heißt die Dinger noch Daimler und nicht Mercedes, weil damals gab es nämlich Mercedes und Daimler. Aber gleich eine lustige Geschichte. Komm, die kann ich vorher wegschieben.
Und die Mannesmann, die Röhren, ja, ich weiß.
Ja, Mannesmann, Röhren und so. Und damals gab es noch Dresdner Bank. Also damals als 1987. Es gab eine sehr schöne Geschichte nach der Wende. Die muss ich kurz erzählen.
Bitte.
Wir standen alle vor dem Kursmakler, der die Versorgungswerte gemacht hat. Also waren Siemens, die Feber, die E.ON, die RWE. Es war relativ ruhig. Auf einmal kommt von hinten eine Stimme. Nur wie bleiben die Weber? Wir haben uns alle rumgedreht und gesagt, was ist denn hier los? Also es war kurz nach der Wende, ich glaube ein halbes Jahr danach. Und dann stand dann der heute uns allen bekannte Kai Pflaume, arbeitete damals für das Bankhaus Hauck und sprach wirklich ausgeprägtes Sächsisch. Wir haben so gelacht, aber der Typ ist so nett. Ja, also wir haben uns gleich um den gekümmert und gesagt, komm, der arme Kerl. Wir haben auch mit ihm gehandelt, ja, der war wirklich wahnsinnig nett, bis er da bei Rudi Carrell irgend so ein Ding da gewonnen hat, Herzblatt oder wie das heißt. Und dann war er ziemlich schnell weg von der Börse. Aber wahnsinnig netter Typ, Traumschwiegersohn, aber das musst du ja aber sagen, die beiden wie Peter. War super. Also die E.ON gefallen mir insgesamt besser, muss ich ganz ehrlich sagen. Die RWE haben jetzt am 30.04. Dividende. Da zahlen sie 1,10 Euro. Das finde ich mal grundsätzlich eher, ich nehme mal das Wort, niedlich in den Mund. Ja, also das ist nicht besonders viel. Mhm. Von der Tartechnik ist die RWE sehr schön gelaufen, jetzt hier seit dem Mitte Februar von 28 hoch auf die 33. Das ist auch kein wirklich echter, großartiger Widerstand. Das kommt erst im Bereich so um die 36 herum. Ja, das können sie machen. Ich nenne beide, E.ON und RWE, so Sleeping Beauties. Die werden nie das Momentum, die Akzeleration von der Nvidia, BYD, Tesla oder sowas haben. Aber es ist es ist nice to have im Depot. Da passiert so und so nicht allzu viel. Was mich wirklich sehr interessant fand, der Chef von RWE spricht sich gegen die Erneuerung der Kohlekraftwerke aus. Das fand ich interessant. Weil in Amerika, das war, glaube ich, erst vor ein paar Tagen, als Trump sagte, also Windzeug, das wollen wir gar nicht haben, das tötet die Vögel. Wunderbares Argument, also wirklich. Aber er will halt Kohle. Und der Chef von RWE, spricht sich gegen die Kohlekraftwerke auf. Fand ich interessant. Interessant ist auch, die Analysten, und damit meine ich jetzt so renommierte Firmen wie Jefferies, UBS, JP Morgan, die sehen die Aktie eher bei 40, 45. Das kann ich nachvollziehen, aber das wird kein dynamischer, akzelerierender Wert sein, der da relativ flott hier hochzieht. Das ist mehr, wie gesagt, eine Sleeping Beauty, die dreht sich manchmal rum und da geht sie 3 Euro, 4 Euro. Aber ja, die Veränderung in diesem gesamten Stromnetzen, egal, also nennen wir es mal Energienetze, egal was da für Energie drin ist, die wird vollzogen werden. Und da ist RWE mit Sicherheit dabei, wobei ich persönlich die E.ON bevorzuge, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, also eher die lahme Ente im Depot, die man ja vielleicht mit einem klein strukturierten Produktchen, vielleicht mit einer Aktienanleihe etwas aufbessern kann.
Absolut.
Christian, vielen Dank für deine Einschätzung. Wir hören dich nachher nochmal wieder.
Gerne.
Und Christian, wir sehen dich ja auch am Anlegertag in München, denn da bist du ja auch mit der Börse im Team wieder vor Ort, stimmt's?
Das ist richtig. Ich weiß gar nicht genau, wo. Wir fahren da am Freitagabend hin, wir bauen den Stand auf und dann bin ich am Samstag den ganzen Tag da. Ab und zu stehe ich da auch mal bei euch darum, wenn es da irgendwas zu essen gibt oder was zu trinken. Ansonsten
beides,
stehe ich den ganzen Tag.
Beides.
Ja, wunderbar, ganz hervorragend. Dann bestelle ich schon mal einen Schnitzel. Ansonsten bin ich beim Stand von Börse im Team, dieser neuen Community, die sich mittlerweile mehr und mehr Beliebtheit erfreut, und bin da auch für alle Fragen bereit. Und ich trage sogar einen Anzug.
Wunderbar. Ich kann es kaum erwarten.
Beauty-Tipps. Mehr Glow für euer Depot.
So, Birgit, jetzt bist du wieder dran. Mehr Glow fürs Depot. Lass uns mit Aktienanleihen mal euer Depot glänzen. Ich habe ja der Rubrik heute darf's ein bisschen mehr als Titel gegeben, weil ich ja gesehen habe, bei euch, also sprich bei UniCredit One Markets, gibt es ja Aktienanleihen, klassische Aktienanleihen, die Coupon fürs von 1-10% haben. Also vermutlich ist da für jeden Geschmack was dabei.
Genau.
Woher Aktienanleihen bei den Anlageprodukten ist die zweitstärkste Produktkategorie nach den Expresszertifikaten. Woher kommt denn der Erfolg?
Ja, Lars, das ist richtig. Wenn man sich die BSB-Statistik von Dezember mal ansieht, stellt man fest, dass das Marktvolumen sogar deutlich größer ist als das von Discount-Zertifikaten. Und meiner Meinung nach besteht ein großer Pluspunkt von den Aktienanleihen darin, dass sie mit einem festen Zinssatz ausgestattet sind. Und das ist einfach etwas, was die meisten Anleger von den herkömmlichen Anleihen auch kennen und was da ja bekannt ist. Ja, ein weiterer Punkt würde ich mal sagen, und das unterstreicht so ein bisschen, was auch Christian gerade gesagt hat, ist die Tatsache, dass der Investor für den Kauf einer Aktienanleihe keine sehr starke Marktmeinung zu dem Basiswert haben muss. Das heißt, vielleicht geht er von leicht fallenden Kursen oder nur leicht steigenden Kursen oder einfach auch von seitwärts laufenden Kursen aus. Und in so einer Marktsituation spielen Aktienanleihen ihre Stärke einfach voll aus.
Ja, das verstehe ich und das hat Christian auch verstanden. Gerade wenn wir über eine E.ON oder wenn wir über die Versorger im Allgemeinen reden, lahme Enden im Depot, wie können wir hier die Rendite ein bisschen aufhübschen? Okay, UniCredit hat circa 4.500 Aktienanleihen. Woher wisst ihr denn genau, was die Anleger gerade suchen bei so einem Universum da draußen? Ihr emittiert ja nicht einfach ins Blaue.
Nee, das tun wir tatsächlich nicht. Grundsätzlich gibt es mal zwei Wege, wie es überhaupt dazu kommt, dass wir ein Wertpapier emittieren. Und der erste Fall, da haben wir eine Anfrage. Und diese Anfrage kann entweder von einem Privatkunden kommen, aus unserer Filiale, oder von einer anderen Bank, von einem Vermögensverwalter. Wenn wir so eine Anfrage bekommen, dann hat der Kunde in der Regel entweder schon eine genaue Vorstellung, was den Basiswert angeht, oder er hat eine Vorstellung, wo soll seine Rendite sein oder seine Absicherung. Und da basteln wir ihm dann was Passendes. Im zweiten Fall schauen wir natürlich auch jeden Tag den Markt genau an und analysieren, welche Basiswerte aus unserer Sicht gerade interessant sein könnten oder spannend. Und genau, daraus versuchen wir dann, die Produktpalette so zu erweitern, dass wirklich jeder Anleger für sein Anlagebedürfnis auch eine passende Lösung finden kann.
Und was ist für euch ein interessanter Basiswert?
Ja, Lars, da schauen wir uns ganz unterschiedliche Aspekte an. Einer ist zum Beispiel die Frage, bei welchem Basiswert lässt sich aktuell ein attraktives Chance-Risikoprofil darstellen. Was heißt das? Also wo sehen wir ein interessantes Verhältnis zwischen dem Zinssatz und dem Absicherungsniveau für den Kunden? Eine andere Frage könnte zum Beispiel sein, welche Branchen sind gerade besonders stark nachgefragt? Oder auch, welche Aktien steht gerade bei den Analysten irgendwie ganz weit oben? Ja. Zusätzlich haben wir natürlich auch noch andere Produkte, wo wir die Handelsumsätze auch sehen und daraus ableiten können, welche Basiswerte die Anleger gerade besonders nachfragen.
Du hast ja vorhin gesagt, du bist seit über 20 Jahren jetzt bei UniCredit One Markets für den externen Vertrieb an Vertriebspartner auch zuständig. Wenn ich jetzt als Privatkunde konkrete Kundenwünsche habe und in eurem Produktuniversum von über 4000 Produkten nichts Passendes finde, was muss ich dann machen? Habe ich da eine Chance, bei euch zu landen?
Ja, unbedingt. Wir bieten nämlich für Kundinnen und Kunden der Hypovereinsbank auch maßgeschneiderte Anlageprodukte an über unser Tool. Das nennt sich MyOneMarkets. Und damit kann tatsächlich der Berater in der Filiale innerhalb weniger Minuten individuelle Wertpapiere für seine Kunden emittieren. Ja, und zur Auswahl stehen dabei unterschiedliche Produkttypen auf Einzelaktien, Indizes. Unter anderem eben auch die Aktienanleihen. Und so kann jeder auf Wunsch in sein eigenes strukturiertes Wertpapier investieren, welches auf seine Bedürfnisse dann auch zugeschnitten ist. Und wir sehen, dass das ziemlich gut ankommt, denn in den letzten 5 Jahren hat sich über diesen Emissionsweg das Volumen tatsächlich mehr als verdoppelt.
Das klingt gut. Das heißt, die Produkte sind quasi sowohl für Selbstentscheider als auch für Vertriebspartner geeignet?
Ich würde sagen, unbedingt für beide, ja. Und zwar deshalb, weil die Funktionsweise relativ einfach verständlich ist. Und das macht sie eben für den Vertrieb und für den Selbstentscheider interessant.
Erklär uns doch mal in aller Kürze, wie die Funktionsweise ist.
Jetzt kommt der Test, gell? Also mache ich gerne. Also Aktienanleihen beziehen sich, wie der Name schon sagt, auf eine bestimmte Aktien, Basiswert und ähneln in vielerlei Hinsicht einer herkömmlichen Anleihe. Das heißt, sie haben erstens eine bestimmte Laufzeit und zweitens einen fest definierten Zins. Und dieser Zins wird unabhängig von der Entwicklung des Basiswerts bezahlt. Jetzt kommt aber der Unterschied zur herkömmlichen Anleihe. Jede Aktienanleihe ist zusätzlich mit einem sogenannten Basispreis ausgestattet. Und der liegt bei Emissionen, in der Regel auf oder unterhalb des aktuellen Kurses der Aktie und ist für die Rückzahlung am Laufzeitende entscheidend. Da gibt es nämlich 2 Möglichkeiten. Entweder die Aktie notiert über diesen Basispreis, dann bekommt der Anleger seinen Nominalbetrag zurück, oder er liegt drunter, dann werden Aktien in einem bestimmten Bezugsverhältnis geliefert. Und hier drohen dem Anleger dann auch Verluste, wenn die Verluste nicht durch Zinszahlungen ausgeglichen werden.
Das war super, ja. Und jetzt muss ich einen kleinen Schwank erzählen. Es gibt ja am Markt auch Emittenten, die haben Aktienanleihen intern Goals genannt, Abkürzung für Geld- oder Aktienlieferung, damit es bloß keine Verwechslungsgefahr gibt. Aber das Bezugsverhältnis, was bedeutet es denn im Falle einer Aktienlieferung, Birgit?
Naja, das Bezugsverhältnis bestimmt oder sagt aus, wie viel Aktien man am Laufzeitende dann tatsächlich in sein Depot gebucht bekommt. Und die Berechnung ist relativ einfach. Man teilt den Nominalbetrag, meistens 1.000 Euro, durch den Basispreis. Da ergibt sich dann in den meisten Fällen eine ziemlich krumme Zahl mit mehreren Nachkommastellen. Und diese Aktienbruchteile werden in bar ausbezahlt, aber die vollen Aktien, die werden eben ins Depot gebucht. Und das heißt, für den Anleger oder die Anlegerin kommt dann zu einem Verlust, wenn die Aktie unter diesen Basispreis fällt und die Verluste eben nicht durch die Zinszahlungen ausgeglichen werden. Und deshalb ist auch die Wahl des Basispreises, das lege ich jetzt jedem nochmal ans Herz, von entscheidender Bedeutung. Denn er hat so ein oder kann einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen bieten. Muss man das nochmal machen?
Nee, haben wir verstanden.
Haben wir verstanden. Verhaspelt zum Schluss? Okay.
Nein, gut. Ist gut. Das lassen wir auch genauso drin, Birgit. Jetzt gib mir als letztes nochmal, jetzt lese ich immer was von Stückzinsen. Wie passen die da rein?
Ja, genau. Die Stückzinsen sind relativ wichtig bei einer Aktienanleihe, weil wenn ihr nämlich Aktienanleihen während der Laufzeit kauft oder verkauft, dann müsst ihr als Käufer dem Verkäufer Stückzinsen bezahlen. Warum ist das so? Und vielleicht machen wir da einfach mal ein kurzes Beispiel. Also ich kaufe zum Beispiel heute, Anfang April, und natürlich, Lars, über GetEx eine Aktienanleihe,
danke, das war mir wichtig,
die einmal im Jahr, beispielsweise im Oktober, die Zinsen für das komplett zurückliegende Jahr bezahlt. Jetzt stehen mir aber ja nur die Zinsen von heute bis Oktober, also für 6 Monate zu. Und deshalb muss ich eben die Zinsen vom letzten Oktober bis heute an den Verkäufer zusätzlich bezahlen. Und das sind die Stückzinsen. Die sorgen sozusagen, ich würde mal formulieren, für eine gerechte Verteilung der Zinszahlungen. Und zu guter Letzt muss ich tatsächlich noch auf das Emittentenrisiko hinweisen, das mit dem Kauf von jedem strukturierten Wertpapier verbunden ist.
Hammer verstanden. Super. Herzlichen Dank dafür, dass du ans Licht, ans Rad gemacht hast für diese wichtige Produktkategorie der couponzahlenden Anlagezertifikate. Letzte Frage an dich. Bist du eher Trader oder eher Anleger?
Ich bin tatsächlich mittlerweile eher die Anlegerin. Ja, liegt einfach daran, an der Lebenssituation mit Kindern und Haus wird man dann doch eher ein bisschen vorsichtiger. Aber ja, ich war auch schon mal Traderin, aber das ist eine Weile her.
Alles klar, ganz herzlichen Dank, Birgit, erstmal. Inside GetEx. Was kommt sonst noch so alles bei GetEx? Am Mittwoch und Donnerstag findet die MKK, die Münchner Kapitalmarktkonferenz, statt mit reger Beteiligung aller gelisteten Maxess-Unternehmen. Außerdem am Samstag, das Highlight, 5.4. Ich möchte euch sehen, wir möchten euch sehen zum Anlegertag in München im Motordrom. Wir empfehlen euch natürlich besonders die Vorträge von GetEx um 11.15 Uhr, die große Bühne im Dampfdrom mit Norbert Betz, Leiter unserer Handelsüberwachung, zu Emotionen an der Börse. Ein ganz wichtiges Thema. Christian, du kannst davon ein Lied singen. Um 12 Uhr im Raum Rollenprüfstand. Matthias Hüppe, Tommy Kreitmeier von UniCredit HSBC und mir. Augen auf beim Hebeln. Außerdem gibt's ein Gewinnspiel, also meldet euch bitte zum Anlegertag an, macht beim Gewinnspiel mit und sahnt ordentliche Preise ab. Es gibt von der Sporttasche bis zum Bluetooth-Lautsprecher, bis zum handsignierten FC Bayern-Ball, bis zu einem Investmentbanker-Starting-Kit ist alles dabei. Also bitte registriert euch. Außerdem, wir suchen dich bei GetEx, nicht nur zum heutigen Girls und Boys Day, sondern wir haben aktuell 3 offene Stellen zu besetzen, nah am Börsengeschehen, in der Zulassungsstelle. Da weißt du am ersten, was morgen schon gehandelt wird. Also bewirb dich bitte jetzt. Außerdem haben wir eine neue Aktion mit dem Smart Broker Plus. Da werden die Nachteulen belohnt und gleichzeitig auf unsere neue Handelszeit, relativ neue Handelszeit von 7.30 Uhr bis 23 Uhr hingewiesen. Und jeder Trade nimmt automatisch an der Verlosung einer Aktie teil. Die Aktion läuft bis zum 11. April. Also Nachteulen, Abendhandel wird jetzt noch interessanter. Außerdem haben wir weitere Krypto-ETPs auf GetEx gelistet. Zum einen von BlackRock, zum anderen von Next Assets. Ihr seht also, wie wichtig das Thema Krypto, Kryptohandel, investieren in Kryptowährungen, physisch besichert und transparent handelbar ist. Ihr habt somit die Möglichkeit, transparent und besichert zu handeln und euch eure Bitcoin und Ether in eure persönliche Wallet auszahlen zu lassen. Außerdem gibt's auf getex.de eine Umfrage zu Knockout-Optionsscheinen, also den Turbos. Eine Frage, 4 Aufmalmöglichkeiten, einmal übermitteln und das war's auch schon. 3 Klicks, ich danke euch fürs Mitmachen. Und natürlich laufen die Vorbereitungen für die weiteren Veranstaltungen im Mai auf dem Laufenden. Weitere Details zu den offenen Stellen, die wir auf GetEx, bei GetEx aktuell zu besetzen haben, zur Smart Broker Aktion, zum ETP-Kryptohandel findet ihr natürlich auch in den Shownotes.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
So Birgit, so Christian, so ganz seid ihr noch nicht entlassen aus dem Podcast. Ich habe noch 5 persönliche Fragen an euch, wie immer abwechselnd. Nicht lang schnacken und raus damit. Birgit, Katze oder Hund?
Katze.
Christian, Schokolade oder Vanille?
Schokolade.
Birgit, Stadt oder Dorf?
Dorf.
Christian, Theater oder Kino?
Theater.
Birgit, Science-Fiction oder Sachliteratur?
Sachliteratur.
Christian, singst du unter der Dusche?
Was mach ich?
Singst du unter der Dusche?
Absolut.
Birgit, Komödie oder Actionfilm?
Actionfilm.
Christian, schwarz oder weiß?
Ich bin farbenblind, schwarz.
Deswegen liebst du ja unsere Homepage so sehr, ich weiß. Birgit, Achterbahn oder Riesenrad?
Mittlerweile Riesenrad.
Christian, tauchen oder Fallschirmspringen?
Tauchen.
Ich danke euch ganz herzlich fürs Dabeisein heute.
Wir danken dir.
Wünscht dir was, dann kriegst du das.
Welche Themen sind für euch sonst noch so spannend? Was beschäftigt euch so, damit ich das in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Bitte schreibt mir es gerne in die Kommentare oder schickt mir eine Mail und lasst mir eure Likes da. Birgit, was wären denn eigentlich so Themen, die dich interessieren? Oder warum hörst du überhaupt den Podcast?
Also Lars, was ich total spannend an eurem Podcast finde, ist die Verbindung aus Aufklärung zu Produkttypen, zu Markt und aber auch die persönlichen Interviews, um mal zu hören, wo die Menschen eigentlich oder warum die Menschen eigentlich in die Finanzbranche gekommen sind. Das finde ich total spannend, deshalb weiter so.
Dann würde ich doch sagen, dann machen wir einfach weiter so. Schön, prima. Nehme ich mit auf, nehme Feedback, nehme ich mit, Birgit. Auch ihr da draußen am Kopfhörer, schickt mir euer Feedback, schickt mir eure Anregungen, lasst mir eure 5-Sterne-Bewertung da und vor allem teilt den Podcast gerne. Das war's für heute mit dem GetTex-Podcast Börse aufs Ohr, Episode 7 neigt sich dem Ende. Folgt mir, folgt dem Podcast, damit ihr in 14 Tagen bzw. nach den Osterferien keine Folge mehr verpasst. Wann sehen wir uns wieder? Wie gesagt, am Anlegertag Intermotor World in München, Samstag, den 5.4. Kommt vorbei, quatscht mit uns, räumt Preise ab, kommt zu den Vorträgen und wir hören uns dann nach den Osterferien am 25. April, dem Tag des Baumes, ob er bis dahin schon tot ist, oder am Weltmalaria-Tag oder am Weltpinguintag. Oh Gott, was gibt's denn sonst noch so alles? Wie auch immer, es ist der 25. April. Schaltet wieder ein. Danke euch jetzt fürs Zuhören. Au revoir, arrivederci, tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetTex Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WPHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut. Bäm. GetTex Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.